Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Hallo und so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Nachtschattenfolge. Mein Name ist Jessie und dem einen oder der anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass wir diesmal eine Woche früher als gewohnt dran sind. Das hat auch einen guten Grund, denn heute ist Weltnichtrauchertag und pünktlich zu diesem Aktionstag haben wir für euch ein kleines Special vorbereitet. Um Tobacco Harm Reduction soll es nämlich heute gehen. Ja, wusstet ihr, dass in Deutschland immer noch rund 12 Millionen Menschen rauchen? Und das, obwohl eigentlich ein Großteil von diesen 12 Millionen Menschen gerne damit aufhören würde. Das klingt erstmal paradox, es ist aber Realität. Denn der klassische Rauchstopp, der ist für viele gar nicht so leicht, wie sie sich das vielleicht in der Theorie gedacht haben und ist oft eher mit Frust als mit Erfolg verbunden. Und deshalb schauen wir uns heute ganz pragmatisch mal die Alternativen zum gewöhnlichen Rauchen an. Ganz ohne Moralkeule, dafür aber mit Fakten. Und mit Fakten starte ich jetzt auch mal direkt in diese Folge rein. Denn laut Public Health England sind E-Zigaretten mindestens 95% weniger schädlich als die herkömmliche Kippe. Das ist doch schon mal crazy, oder? Der Cochrane Review 2024 bestätigt außerdem, E-Zigaretten sind beim Aufhören sogar wirksamer als Nikotinpflaster. Und die Tabakerhitzer? Naja, die sind immerhin noch 50-80% weniger schädlich, aber immer noch umstritten. Die Schweden, die setzen ja außerdem auf Snus. Was genau Snus ist, das erfahrt ihr später noch in dieser Folge. Aber Snus führt dazu, dass in Schweden sowohl die Raucherquote sinkt, als auch die Krankheitszahlen, die mit Tabakkonsum verbunden sind. Was das für die Partyszene bedeutet, vielleicht auch für die Festivalfans und die Clubkultur, darüber wollen wir heute reden. Dafür haben wir natürlich auch wieder einen echten Experten. Professor Dr. Heiner Stöver wird mit uns über Safer Use bei Nikotin und Tabak reden, über die Chancen, über die Risiken und vielleicht auch die blinden Flecken, die in der öffentlichen Debatte bei diesem Thema noch bestehen. Vielleicht kommt euch Heino bekannt vor, denn er war bereits vor 3 Jahren zu Gast in unserem Podcast. Die Folge Nikotin und Tabak, gesellschaftlich unterschätzter Drogenkonsum, die ist immer noch super spannend und wirklich richtig informativ. Wer die also noch nicht gehört hat, der hört unbedingt rein. Mittlerweile hat er auch ein neues Buch geschrieben, Tabakkontrolle und Tobacco Harm Reduction. Das habe ich natürlich euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt, außerdem ist August auch wieder an meiner Seite. Die möchte ich euch nicht unterschlagen. Und ich würde jetzt erstmal damit beginnen. Heino, schön, dass du wieder hier bist. Jetzt frage ich mich natürlich, es gibt so viele Bücher, die du verfasst hast über Tabak, Tobacco Harm Reduction. Was genau ist denn dein Zugang dazu, beziehungsweise warum beschäftigt dich das Thema so sehr?
Also ich war früher selber Raucher, lange Jahre, bestimmt 20 Jahre, hohe Dosis an Verbrennungszigaretten. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und die nächsten 40 Jahre nicht mehr geraucht. Und generell habe ich eine Affinität zu dem Thema als Ex-Raucher, nämlich der Gestalt, dass ich versuchen möchte, doch viele Menschen zu überzeugen, weniger schädliche Alternativen zur Nikotinaufnahme zu wählen als über die Verbrennungszigarette. Das ist der schädlichste Weg der Nikotinaufnahme und es gibt andere Wege. Und wenn Menschen nicht sofort aufhören können mit dem Rauchen, wovon es ja viele Menschen gibt, dann kann man eben schadstoffärmere Strategien empfehlen. Und das ist genau mein Ziel.
Mhm. Über diese schadstoffärmeren Varianten wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Bei uns ist natürlich auch wieder August und du kannst so ein bisschen die Best-Practice-Beispiele auch nennen, denn du bist kürzlich umgestiegen von so einer richtigen Zigarette auf eine E-Zigarette. Ist das korrekt?
Genau, das ist korrekt und ich kann auch gleich sagen, wie der Zugang war oder wer mich influenced hat. Und das war nämlich tatsächlich Heino Stöver, tatsächlich über Vorträge, die ich so gehört habe. Und am Anfang bei dem Thema dachte ich mir durchaus, okay, in der Drogenarbeit spezielles Thema. Und dann auf einer Konferenz, ja, bin ich überzeugt worden, würde ich sagen, oder habe mich mehr damit beschäftigt, Kolleginnen um mich herum auch, die konnte ich fragen. Anfang des Jahres bin ich umgestiegen und habe gemerkt, es ist gar nicht so schwer. Also sozusagen von der Verbrennungszigarette hin zur E-Zigarette. Und der nächste Schritt wären dann tatsächlich das Dampfen.
Jetzt wollen wir heute darüber auch reden, was versteht man denn konkret unter Tobacco Harm Reduction? Ich habe im Vorgespräch schon so ein bisschen naiv gefragt, kann ich nicht einfach Tabak sagen? Aber da wurde ich schon korrigiert. Im Expertinnenkontext redet man von Tobacco Harm Reduction. Ist das richtig?
Ach so, na erstmal ist es Tobacco Harm Reduction.
Ja, der Begriff kommt eigentlich aus dem Englischen und diesen Begriff Harm Reduction haben wir schon bei vielen anderen Substanzen angewendet. Also im Opiatbereich, im Cannabisbereich, also Menschen, die abhängige Konsummuster haben, die nicht sofort von jetzt auf gleich mit dem Konsum aufhören können, denen muss man Alternativen anbieten, damit sie, wenn sie bereit sind aufzuhören, keine Schäden sozusagen bekommen haben in der Zeit. Weil wenn sich was chronifiziert, können ja leicht Schäden auftreten, bei injektivem Opiatgebrauch etwa oder auch bei anderen Formen der Aufnahme von psychotropen Substanzen, Alkohol oder Tabak, Cannabis, was auch immer. Und diesen Begriff Harm Reduction, also Schadensminimierung auf Deutsch, haben wir dann übertragen auf den Tabakbereich. Das hat man lange nicht gesehen, dass es da auch nötig und möglich ist, sondern man hat immer gesagt, entweder oder, quit or die, earlier, so das sagen die Engländer dazu. Und das waren auch die Botschaften eigentlich unserer Gesundheitsagenturen, der BZGA oder des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Entweder sie hören auf oder sie rauchen weiter. Und das dazwischen gab es einfach nicht. Jetzt sagst du selber, du bist Gelegenheitsraucherin. Es gibt etliche Leute, die nur wenige Zigaretten rauchen oder die auch sogar viel rauchen. Und da geht es darum, die können offenbar nicht sofort mit dem Rauchen aufhören. Trotzdem gibt es schadstoffärmere Alternativen. Nikotin-Pouches, E-Zigaretten, Tabakerhitzer, Nikotinpflaster, Nikotin-Kaugummi, Weingummi, was auch immer. Und die müssen stärker propagiert werden. E-Zigaretten selber sind nun schon ein bisschen der Inbegriff von Schadensminimierung, weil sie alles simulieren, was eine Verbrennungszigarette auch hat. Die haben was Haptisches zwischen den Fingern, was Orales zwischen den Lippen, was Olfaktorisches für die Nase und was Geschmackliches. Also sie simulieren das Rauchen im Grunde genommen sehr weit, ohne dass eben die Substanzen verbrannt werden, sondern die werden nur verdampft bei einer gewissen Gradzahl. Und ja, das ist eine relativ saubere Sache. Nicht gesundheitsförderlich natürlich, auch das ist gesundheitlich nicht unproblematisch, aber weitaus weniger als eben die Verbrennungszigarette. Wir schätzen und Experten haben das als Konsens mittlerweile so dahingestellt, bei einem gesunden Menschen ist die E-Zigarette 95% weniger schädlich als die Verbrennungszigarette. Und diese Botschaft müssten wir eigentlich eben auch weiterbringen. Wie gesagt, bei gesunden Menschen. Aber viele Menschen haben natürlich schon vorher geraucht, haben ihre Lunge schon geschädigt oder ihre inneren Organe. Und da sieht die Erfolgsrate anders aus. Aber immerhin ist es eigentlich für alle, für jeden Umstieg ein Erfolg und lohnt sich immer.
Du hast jetzt gerade schon aktuelle, sind das Studien, die belegen, wie groß die gesundheitliche Entlastung tatsächlich ist? Du hast eben gerade gesagt, im Vergleich zu der normalen Zigarette 95%, das ist Wahnsinn. Ne? Ich kann mir vorstellen, warum es nicht propagiert wird. Tabakindustrie, wahrscheinlich immer noch eine enorme Industrie. Die gesundheitlichen Alternativen haben wahrscheinlich nicht dieselbe, keine vergleichbare Lobby. Und zudem ist Rauchen natürlich legal. Das bedeutet, man muss es intrinsisch wollen, weil man erstmal nicht schräg angeguckt wird. Das ist wie Alkoholkonsum. Keiner steckt dich dafür in eine Schublade. Ich frage mich, oder ich hatte das Gefühl, dass Rauchen eine ganze Zeit lang uncool geworden ist. Und dann kamen diese elektronischen, es sind keine E-Zigaretten, ne? Diese kleinen Pfeifen, wo man ständig dran zieht, die man auch im Raum benutzen darf und die dann irgendwie nach Erdbeere, also ich finde, das hat auch so ein bisschen was Süßigkeitenmäßiges. Die sind unwahrscheinlich lecker. Ich habe die mal einen Abend geraucht und danach habe ich wahrscheinlich 2 Tage keine Luft mehr bekommen. Das muss man aber differenzieren, ne? Also diese mit Geschmackssachen, die sind keine E-Zigaretten, oder?
Ja, wir haben in der Tat ziemlich große Fortschritte der Rauchentwöhnung oder der Rauchabstinenz in gewissen Altersgruppen. Die 12- bis 17-Jährigen, da rauchen nur noch 6-7%, die angeben, in der letzten Woche eine Zigarette geraucht zu haben. Das ist ein historischer Tiefstand. Das ist ein Erfolg. Also diese jungen Menschen haben gesundheitspräventive Botschaften verstanden und verhalten sich dementsprechend. Die ältere Bevölkerung eben nicht. Und das sind ja die Dauerkonsumierenden. Da gibt es diese Erfolge nicht, noch weniger bei den Frauen als bei den Männern. Männern, die aufhören zu rauchen. Aber natürlich hat die Industrie diesen Begriff Schadensminimierung auch für sich entdeckt. Da gab es ja nun keinen Patentschutz auf den Begriff. Hätten wir machen müssen vor 40 Jahren. Haben wir nicht. Deswegen spricht auch die Industrie jetzt von Schadensminimierung und hat jetzt für die, sag mal, die westliche Hemisphäre der Welt auch erkannt, dass das ein zunehmender Markt ist. Genau wie E-Autos ist jetzt auch beim Rauchen die Zukunft, sind es die E-Zigaretten. Das Rad ist auch nicht mehr zurückzudrehen. Das wird auch so sein, weil immer mehr Plätze, Gebäude werden für rauchfrei erklärt. Also die Verbrennungszigarette ist wirklich, liegt in letzten Zügen, um das mal so ein bisschen bildhaft zu sagen. Und die Industrie hat natürlich nachgelegt. Sie wollen neue Zielgruppen. Sie wollen auch die jungen Menschen ansprechen, die gerade bei der Verbrennungszigarette so tolle Fortschritte gemacht haben und haben eben Einweg-E-Zigaretten produziert mit den süßlichsten Geschmäckern, sehr peppig aufgemacht. Etwa 50 Rapper haben ihre eigenen Brands, ihre eigenen Firmen und eigene Logos entwickelt, die natürlich die Jugendlichen besonders ansprechen. Also die Industrie, wer auch immer die fördert und von wem die auch immer getrieben werden, bemüht sich um die alten Zielgruppen des Umstiegs, aber auch um die neuen mit den Einweg-E-Zigaretten, die verbraucherschutzmäßig ein Desaster sind, aber auch ökologisch, weil die werden nach 400, 500 Zügen weggeworfen, batteriebetrieben. Ein Verbot soll es innerhalb der EU erst 2027 geben. Deutschland ist auch kein Vorreiter in keiner Weise der Tabakkontrolle, sondern eigentlich immer nur Nachzügler von EU-Vorgaben gewesen, auch in den letzten Jahren schon. Und insofern ja, spielt die Industrie so ihr eigenes Spiel und die Regierung, die Kontrollbehörden lassen sie auch spielen. Und das ist natürlich höchst problematisch für Jugendliche, die an Nikotin jetzt kommen, mit diesen, was verboten ist eigentlich, aber natürlich kommen sie über den Internetzugang an diese Produkte, mit sehr kinder- und jugendaffiner Werbung übrigens. Und die Regulierungsbehörden hängen wie Boxer eigentlich in den Seilen und machen nichts dazu, was aber dringend angesagt wäre.
Ich bin ganz jung, dadurch, dass ich das nicht nutze, weder eine E-Zigarette noch die Vapes. Ich habe das mal getestet aus Neugier, aber es hat mich jetzt nicht so bei der Stange gehalten. Du hast viele interessante Aspekte eben gerade genannt, zum Beispiel das Image-Branding durch Personen der Öffentlichkeit, wie gerade rappende Personen, Haftbefehl zum Beispiel, ganz groß, hat seinen eigenen Vape. Woran erkenne ich denn jetzt als Userin den Unterschied zwischen einer, sage ich jetzt mal, gesunden E-Zigarette, die 95% gesünder ist als die normale Zigarette, und so einem Vape, der sowohl schlecht für meine Gesundheit als auch für die Umwelt ist?
Genau. Es gibt einmal quasi die E-Zigaretten. Das kann man sich ja vorstellen als so, Stab, den kann man aufladen, den kann man über Nacht aufladen, den kann man dann tagsüber immer wieder nutzen, und da steckt man quasi so einen Tabakstick rein. Da ist auch wirklich gepresster Tabak drin, dann erhitzt sich der ganz kurz und dann kann man den ganz normal, also wie eine Zigarette auch, man hält die bloß anders, ziehen. Und dann gibt's quasi die Vapes in unterschiedlicher Form, also die Wegwerfprodukte, was auch gerade erwähnt wurde, quasi so und so viel Züge, batteriebetrieben, und dann gibt es auch die aufladbaren, also die langhaltenden Vapes, wo man quasi die Liquids selbst reinmachen kann und auch so ein bisschen selbst bestimmen kann, wie viel Nikotin möchte ich eigentlich da drin haben. Dann kann man Geschmackssorten auch auswählen, man kann es ähnlich an dem Tabakgeschmack dran haben, man kann auch Menthol, man kann Zitrone, was auch immer. Und an sich ist, glaube ich, das Wichtige zu wissen, auch wenn es Tabak ist, also wenn es jetzt nach nach Apfel schmeckt, ist es ja kein Apfel, von daher ist es durchaus auch ungesund, ja. Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was ich hatte vorher auch drüber nachgedacht, es gibt einmal so ein bisschen die Erzählung, die Rapperinnen, und dann würde ich aber auch sagen, was mir so aufgefallen ist, dass durchaus dieses, so diese Formate wie Reality-TV da durchaus auch so einen Beitrag geleistet haben, weil sozusagen aus den Talk-Sendungen, also früher gab es ja durchaus ein Bild, wo man in Hörsälen rauchen konnte, in U-Bahn, dann ist es irgendwann verdrängt, also verboten worden, auch nicht mehr in Autos, wenn Kinder dabei sind oder so. Das ist ja schon auch noch eine Entwicklung, die ist gar nicht so lange her eigentlich vom geschichtlichen Denken her. Dann ist es auch aus so Talksendung Kinofilm auch verbannt worden. Das heißt, man sieht eigentlich sehr, sehr wenig Menschen im Fernsehen, die rauchen, außer halt in Reality-Serien, Shows, wo man natürlich Personen in ihrem Leben auch darstellen möchte. Und das heißt, da sieht man durchaus auch, also ist mir aufgefallen, da sehe ich am ehesten noch Menschen, die rauchen. Und ansonsten in so, höchstens noch Musikvideos. Ja.
Wie nimmst du das wahr? Würdest du das sagen? Das würde ja erstmal meine wilde These bestätigen, dass Rauchen nicht mehr so populär ist. Also dass es so ein bisschen an Gesellschaftsfähigkeit verloren hätte.
Ja, wie gesagt, das Rauchen von Verbrennungszigaretten ist ein Auslaufmodell. Die Zigarette liegt in letzten Zügen. So, das muss man sagen. Weil es keine positiven Argumente dafür gibt, sondern es ist eigentlich sehr gesundheitsbelastet. Und die Menschen problematisieren das so. Und die allgemeine Entwicklung geht dahin, dass man eigentlich rauchfreie Gesellschaften haben möchte. Die EU hat sich dazu verpflichtet, das 2040 zu machen. 2040 will die EU rauchfrei werden und Deutschland auch. Wir haben keine ambitionierteren Ziele davor wie andere Länder, sondern wir wollen einfach 2040, dass nur 5% der erwachsenen Bevölkerung noch rauchen. Das ist so das erklärte Ziel. Das ist eine rauchfreie Gesellschaft. Andere Länder ziehen da weiter vor, meinetwegen Frankreich oder Schweden ist jetzt schon soweit, mit 5%, nur 5% der erwachsenen Bevölkerung rauchen in Schweden. Und das ist natürlich ein großes Erfolgsmodell. Viele Menschen nehmen auch Snooze. Das ist eine andere Frage, zu der kommen wir gleich. Aber tatsächlich hat Schweden die größten Veränderungen in den ganzen rauchbedingten Störungen und Krankheiten im Vergleich zu anderen EU-Ländern und im Vergleich zum EU-Durchschnitt, also was kardiovaskuläre Krankheiten angeht, Lungenkrebserkrankungen. Also es gibt so 10 Parameter, wo die Gesundheit der schwedischen Männer, das ist am besten erforscht, wesentlich besser ist als die Gesundheit der Männer in der EU im Durchschnitt. So, das ist so etwas. Und natürlich hat die Industrie, wir leben im Kapitalismus, großes Interesse, die alten Zielgruppen weiterhin anzusprechen mit anderen Produkten und neue Zielgruppen zu erobern. Und dazu zählen eben Jugendliche. Und da deswegen auch der Trend zu den Einweg-E-Zigaretten, wie gesagt, die ökologisch und verbraucherschutzmäßig sehr bedenkenswert sind, problematisch sind. Und eben die Pod-Systeme, die Augustine eben angemerkt hat, die nachladbar sind, die sozusagen auch eine größere Form von Selbstregulation bedeuten, statt eben die vorgefertigten Einweg-E-Produkte, die man gar nicht mehr anders nutzen kann. Und drittes Produkt sind eben die Tabakerhitzer, die eben tatsächlich noch Original-Tabak benutzen, der eben auch nicht verbrannt, sondern erhitzt wird. Das sind so die drei großen Produktgruppen.
Ich habe jetzt viele Fragen, um ehrlich zu sein. Zum einen, wie definiert sich rauchfreie Gesellschaft? Bedeutet das dann auch keine gesünderen Alternativen wie die E-Zigarette zu rauchen, sondern wirklich rauchfrei konsequent?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil ich glaube, darüber besteht irgendwie Uneinigkeit. Wollen wir eine rauchfreie Gesellschaft, dann wäre es so, dass 2040 in Deutschland nur noch 5% der erwachsenen Bevölkerung rauchen. Wir sind jetzt bei 30% übrigens. Keiner weiß, wie wir auf 5% kommen wollen, weil es keine zusätzlichen Mittel gibt, keine Strategien, um das zu erreichen. Wir haben nur noch 15 Jahre. Das ist das eine. Und das zweite ist, wollen wir rauchfrei werden oder wollen wir gleichzeitig auch nikotinfrei werden? Wenn das so ist, dann klar, gibt es keine Zukunft auch für Vapes und nikotinhaltige andere Produkte. Aber manche wollen 2 Schritte auf einmal gehen und manche sagen eben, wir müssen erst das eine schaffen und dann kann man das andere auch angehen. Nikotin ist ja eine Substanz, die zwar herz-kreislauf-mäßig Probleme bereiten kann, aber jetzt nicht krebserregend ist oder nicht verantwortlich ist für die Todesfälle, sondern das ist eben die Verbrennung von Tabak selbst mit über 80 kanzerogenen Stoffen bei der Verbrennung. Nikotin selber ist insofern auch das geringste Problem, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen darf. Ne?
Da hattest du halt gerade auch wieder die Schweden genannt mit ihrem Snus. Für all jene von euch, die nicht wissen, was das ist. Das ist so ein Kautabak, ne, den man sich so ein bisschen hinten in den Mund, also kann man sagen Kautabak? Also
es sind tabakhaltige Beutel, die man sich unter die Oberlippe schiebt. Und dann die geben dann über Stunden Nikotin ab.
Weil du auch gerade das Spannungsfeld genannt hast zwischen wir leben in einer Gesellschaft, Gesellschaft die immer größeren Wert auf Wellness, Healthy, Nachhaltigkeit, also diese ganzen Green, diese ganzen Aspekte, die mit Green Labels kommen. Und daran müsste sich ja dann auch eine Tabakindustrie orientieren, um zeitgemäß zu bleiben. Wie ist denn da gerade das Gefühl für die Alternativen? Sind die Leute da offen für oder sagen die jetzt erstmal, nö, also ich mag das ganz gerne, meine Vapes von welcher Person auch immer. Wie nimmst du das wahr? Vielleicht auch gerne mit Statist, also wie ist denn die Entwicklung? Du sagst, wir sind bei 30%. Ist das jetzt nach oben gegangen? Ist das stagniert? Oder?
Also einmal, um auf deine letzte Frage zu antworten, haben wir in der Pandemie eine Zunahme gehabt der Rauchprävalenz, der Rauchverbreitung auf über 30% sogar, 32-34%, weil die soziale Kontrolle wegfällt. Also Leute haben vor dem Monitor, vor der Zoom-Konferenz gesessen und plötzlich geraucht. Ich war völlig entsetzt, ich habe die Leute noch nie rauchen sehen. Die soziale Kontrolle ist weggefallen durch öffentliche Gebäude mit Rauchverboten, durch Kollegen, die das nicht wollen, die geschädigt werden und plötzlich haben die Leute wieder angefangen, während der Arbeit zu rauchen. Es ist glücklicherweise jetzt ein paar Prozent runtergegangen, aber 30% ist für einen Industriestaat eine Katastrophe. Wir erleben in England ist die Rauchprävalenz bei 12-13%, Schweden 5%, habe ich schon genannt. Und es gibt viele mitteleuropäische und westeuropäische Länder, die weit unter 20% sind in der Rauchverbreitung. Also wir haben jetzt die Folgen zu spüren einer sehr nachlässigen Tabakkontrollpolitik, wenn man ihr den Namen überhaupt geben darf in Deutschland. Wir sind eigentlich, was Tabakkontrolle angeht, ein Entwicklungsland. Wir haben 340.000 Zigarettenautomaten, 24/7 Zugang und England hat keinen einzigen. Also es ist natürlich auch von der WHO nicht empfohlen. Es gibt eine Tabakkontrollskala, in der die Tabakkontrollmaßnahmen der Länder der WHO gemessen werden. Da steht Deutschland auf dem drittletzten Platz von über 40 Ländern. Also wir setzen die WHO empfohlenen Maßnahmen am schlechtesten um. So in der ganzen EU, in der WHO-Region, in der Europäischen Union, im Europäischen Rat, Entschuldigung. So, das sind die Rahmenbedingungen. Und wir sehen keine großen Abwärtsbewegungen, weil auch kein zusätzliches Geld kommt. Einmal sehen wir im Grunde genommen, dass der Industrie wieder Tür und Tor geöffnet worden ist für Werbemaßnahmen. Du hast die RapperInnen genannt, die natürlich monetäre Interessen haben, aber die Industrie natürlich noch viel mehr. Und die bestimmen die Diskussion, das Feld. Und die Regulierungsbehörden sind relativ lahm, relativ unbeholfen, der Schnelligkeit der Neuerung nachzukommen und überhaupt einschneidende Maßnahmen vorzunehmen. Einweg-E-Zigaretten gehören meines Erachtens verboten. Die Werbung für E-Zigaretten gehört genauso verboten wie die Werbung für Verbrennungszigaretten. Aber es werden Kinder- und jugendaffine Werbung zugelassen oder toleriert. Wenn man das Internet sich anguckt, dann ist es voll eigentlich davon, dass junge Menschen unter 18 angesprochen werden. Ist eigentlich ein Desaster. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Und das wären die ersten Ansatzpunkte für eine andere verbraucherschutzinteressierte und informierte Tabakkontrollpolitik.
Meinst du, es braucht eine andere Tabakkontrollpolitik oder braucht es mehr Gruppenzwang? Weil wenn ich FreundInnen aus meinem Bekanntenkreis aus anderen Ländern, nehmen wir mal ganz konkret Niederlande, habe ich einen Freund, jedes Mal, wenn er sich eine Zigarette anzieht, schämt er sich wahnsinnig. Weiß nicht, also entschuldigt sich auch, ne? Also dieser innere Dialog, dass er jetzt sagt, ja, also normalerweise rauche ich nicht, aber jetzt habe ich ein Bier getrunken, wo ich mir denke, okay, der rechtfertigt das gar nicht so sehr vor mir jetzt, sondern für sich selber. Und auch AmerikanerInnen habe ich das Gefühl, das wird, also ist Tabakkonsum gleichbedeutend mit Unterschicht. Also es hat scheinbar eine ganz wahnsinnig schlechte Reputation. Ist es eine Konsequenz von einer besseren Kontrollpolitik oder wie würdest du dir das erklären?
Es ist, wie soll ich das sagen? Ein Resultat einer gesundheitsbewussten Gesellschaft, also Menschen mit großen Ressourcen, mit hohem Bildungshintergrund, geben eher das Rauchen auf als Menschen die bildungsfern aufgewachsen sind, um das mal so auszudrücken. Also ich nehme immer die Beispiele eines Professors, da ist die Rauchprävalenz so um die 3% und der Möbelpacker, da ist eine Rauchprävalenz so um die 50%. So, da sind völlig unterschiedliche Verteilungen derjenigen, die rauchen. Also die besser verdienenden, die bildungsnahen Bevölkerungsgruppen geben weitgehend das Rauchen auf, haben die Botschaften verstanden. Und wir sehen das am Beispiel England. Dort haben wir eben diese Bewegung ganz radikal. 12% rauchen nur noch und jetzt rauchen vor allem Menschen aus bildungsfernen Schichten. Und die müssen aber anders angesprochen werden als jetzt so One-Size-Fits-All-Modelle, sondern die müssen mit klaren, einfachen, nachvollziehbaren Botschaften angesprochen werden. Eine ganz andere Ansprache brauchen die, als eben Menschen, die sich im Kopf machen und die schon irgendwie x Jahre hin und her überlegen, ob und wie sie aufgeben können und große Ressourcen haben, geldlich, bildungsmäßig und ressourcenmäßig im Allgemeinen. Ne? Aber das ist die Konsequenz. Am Ende bleiben Menschen übrig aus bildungsfernen Schichten, die noch rauchen. Ich habe gerade eine Kollegin gehabt, die sagt, ich gehe jetzt mal eine rauchen, aber ich fühle mich so unwohl. Ich stehe dann vor dem riesen Glasgebäude und rauche. Und ich habe Angst, dass die Leute denken, ich komme aus der Unterschicht.
Ja, aber da sehen wir genau, deshalb war ja meine Frage, denkst du, es braucht Regularien auf politischer Ebene oder es ist dieser, was mich auch, du hast nämlich vorhin gesagt, auch in Frankreich hat das wahnsinnig gut geklappt. Das hat mich super überrascht, weil ich gerade Franzosen intellektuelles Bildungsbürgertum immer mit der Zigarette im Mund assoziiere, heute auch noch. Was ist denn da anders gelaufen?
Ich glaube, dass die Botschaften in der Tabakkontrolle eher präziser, geschlechterspezifisch, lebensweltnäher entwickelt worden sind, um das mal ein paar Punkte zu bringen. Während Deutschland eigentlich ja so gut wie nichts außerhalb eines Nichtraucher-Kits gemacht hat. Wenn man das Rauchen aufgeben möchte, kann man die BZGR anschreiben und dann kriegt man ein Nichtraucher-Starter-Kit. Da ist ein Anti-Stress-Ball drin, da ist eine furztrockene Broschüre drin und ein Comic-Heft, wo meine Studierenden sagen, Herr Stöver, das ist Oldschool-Witz, das ist Daddy-Witz, da kann keiner drüber lachen. Und das ist alles, was wir in Deutschland haben und den Menschen geben, die das Rauchen aufgeben wollen. Und das ist natürlich völlig unzureichend. Wir müssen Menschen wie in einer normalen Werbung geschlechterspezifisch lebensweltnah ansprechen, um überhaupt Erfolge zu haben. Eine allgemeine Ansprache reicht da bei weitem nicht aus. Und wir haben zu spät begonnen. Wie gesagt, wir sind Weltmeister im Aufstellen von Zigarettenautomaten. Kein anderes Land hat auch nur ansatzweise so viel. Damit geben wir ja schon eine Botschaft. Das gehört zum Stadtbild. Da kann der Inhalt ja auch nicht so schwierig sein oder so problematisch sein. Die sind mit Graffiti verziert, die gehören zum Stadtbild, ganz normal. Wir banalisieren im Grunde genommen die Zigaretten eigentlich immer noch, wenngleich, wie du ja richtig sagst, auch den gegenteiligen Trend gibt der Selbstoptimierung, des Gesundheitsbewusstseins und da passt die Zigarette nun überhaupt nicht rein. Aber gegenwärtig ist sie noch allgegenwärtig. Also in den Supermärkten kann man sie mit Tastendruck noch bekommen oder die Packungen sind sogar auf einer ganzen Wand ausgestellt. In England zum Beispiel ist die Zigarette völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung entfernt worden. Auch an der Supermarktkasse gibt es keine mehr. Es ist Bückware geworden. Da wird ein Schrank geöffnet, da wird dann die Schachtel rausgenommen. Die kostet sehr viel Geld, auch mit Einheitsverpackung. Es gibt kein Brand-Logo mehr, sondern die alle haben eine einheitliche Schriftgröße und eine Schrift. Also man hat alles getan, um zu sagen, Leute, ihr könnt noch zu Hause rauchen, wenn ihr weiter rauchen wollt. Aber hier im öffentlichen Sichtfeld gibt's das nicht mehr. Und das ist der allererste Start. Und da haben wir Deutschen, und hier ist die Tabaklobby sehr aktiv gewesen. Sie finanziert Parteitage der politischen Parteien, ist sehr erfolgreich geblieben bis zum Schluss und hat die Parteien eigentlich sehr im Griff, die in puncto Tabak eigentlich nichts unternehmen. Die haben keine Botschaften. Wenn wir in der Drogenpolitik irgendwelche Botschaften hören, beziehen die sich meist auf illegale Drogen oder auf Cannabis oder was auch immer. Aber Tabak und Alkohol sind außerhalb des Radars der politischen Parteien.
Genau, ich wollte auch nur mit Frankreich da, weil ich mich hatte das auch gewundert mit Frankreich und hatte dann auch gemerkt, als ich mal da war, okay, ich muss in einen anderen Laden gehen, das macht schon alleine was. Das heißt, ich kann auch in einen Laden reingehen und bin nicht mit Tabakprodukten konfrontiert. Und als zweites vielleicht als Zugang, ich finde ja immer, also erstmal, wenn jemand was probiert, das auch zu wertschätzen. Also auch zu sagen, okay, jemand probiert sich jetzt aus und versucht sich an einer E-Zigarette. Von außen fragen Menschen auch viel nach und sagen, okay, was machst du denn da? Und das sozusagen so abzuwerten und zu sagen, ja, okay, aber das ist ja trotzdem noch schädlich. Das bringt nichts, sondern sozusagen auch zu sagen, okay, die Person versucht sich an anderen Modellen, das auch zu sehen, interessiert nachzufragen, ist, glaube ich, eine gute Ansprache und auch Leute, genau, an so neue Erlebnisse heranzuführen, die auch vielleicht irgendwie zu besprechen, das zum Thema zu machen, das ist immer, glaube ich, eine gute Idee.
Dann lass uns doch jetzt mal abschließend ein bisschen mehr konkretisieren. Du hast schon ganz viele Beispiele genannt, was besser laufen könnte. Ich finde es übrigens super lustig. Ich wusste nicht, dass es ein Starter-Kit hier gibt für NichtraucherInnen, dass man zugeschickt bekommt. Das finde ich tatsächlich schon fast ein bisschen witzig. Lass uns da vielleicht drüber, welche konkreten Maßnahmen da hilfreich sind, Leute entweder in die Rauchfreiheit zu begleiten oder einfach nur gesündere Konsummuster irgendwie zu etablieren. Ich habe aber noch die Frage, es gibt ja manchmal Tabakkonzerne, die werben mit weniger schädlichen Alternativen. Was ist denn da dran? Ist das jetzt einfach nur ein Werbeversprechen oder gibt es da konkret etwas, wo du sagst, ja?
In der Tat gibt es schon Tabakprodukte, die damit werben, dass sie weniger Schadstoffe ausgeben. Das hat man auch bei Menthol gesehen, aber das sind im Grunde Mogelpackungen, würde ich mal sagen, um im Bild zu bleiben. Menthol ist jetzt auch von der EU verboten. Diese Zigaretten wird es nicht mehr geben, weil sie so einen Gesundheitsaspekt irgendwie assoziiert, oder damit assoziiert man Gesundheitsaspekte mit Mentholgeruch, Zahnarztpraxen oder was ähnliches. Das sind Mogelpackungen und das dürften wir nicht nehmen. Wenn wir uns Gedanken machen darum, wie es zukünftig abgehen soll, dann ist zuallererst erstmal die Sache, dass wir 340.000 Zigarettenautomaten abbauen müssen. Und wie Augustine schon sagte, dass man Zigaretten nur noch in Fachgeschäften erwerben darf. Da gibt es eine Altersverifikation. Da ist klar und deutlich, dass man eben über 18 ist. Gut, die Ausweisverifikation bei den Automaten gibt es jetzt auch seit ein paar Jahren. Insofern ist das schon mal gewährleistet, aber Fachgeschäfte, Abbau von Zigarettenautomaten, Abbau jeglicher Werbung für alle Produkte, Nikotin- und rauchhaltigen Produkte, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und dann müssen wir, glaube ich, viel stärker Menschen vorbereiten, wie du sagst, auf die Rauchentwöhnung. Wir könnten zum Beispiel sagen, in langen Schritten, jetzt haben wir 2025, 2030 kostet die Packung 20 Euro. Ihr könnt euch 5 Jahre vorbereiten. Wir geben euch diese und jene Möglichkeiten. Wir finanzieren einen Rauchentwöhnungskurs für jeden 2-3 Mal. Und bis ihr dann 2030 soweit seid, weil 2030, sorry, nehmen wir 20 Euro und zwar an Steuern ein dafür, weil wir eben die Kosten der Rauchentwöhnung, die liegen bei etwa 100 Milliarden Euro und die müssen wir refinanzieren. Die Werbung, die Werbeeinnahmen bringen ja nur, die Steuereinnahmen nur einen ganz kleinen, relativ kleinen Teil zur Refinanzierung ein. Und ich glaube, in solchen radikalen Schritten müssen wir denken. Was der Gesetzgeber gemacht hat, der hat jetzt die Packung so 10, 20, 30 Cent mäßig verteuert, sodass die Verbraucher nicht so richtig mitbekommen, da mitgehen können. Und das ist natürlich ein Weg, der ist eigentlich auch eine Mogelpackung. Weil wir wollen, dass die Menschen aufhören zu rauchen, weil die Kosten für die Behandlung immens sind. Das ist wie um mal mit Scholzer Begrifflichkeit zu sprechen, das ist ein Wumms-Artikel, 100 Milliarden Euro. Aber wir können nicht einfach diese Forderung aufstellen und diese Produkte so verteuern, sondern wir müssen die Menschen vorher mitnehmen, überzeugen, Beratungsoptionen anbieten und dann kann man sagen, okay, wer dann noch rauchen will, der zahlt eben 20 Euro.
Das ist lustig, dass du sagst, nur 20, 30 Cent erhöht. Für mich ist das Wahnsinn. Also ich habe schon vor einer ganzen Weile eigentlich aufgehört zu rauchen, aber wie gesagt, wenn ich trinke, habe ich manchmal, wenn ich wirklich angesoffen bin, das Bedürfnis, es nochmal zu tun. Und dann, wenn ich mir dann Zigaretten kaufen gehe, dann sagt er immer, irgendwas so um 10 Euro kosten die jetzt mittlerweile. Und dann stehe ich da immer und dann bin ich ehrlich fassungslos, dass sie keine 5 D-Mark mehr kosten und kann es gar nicht glauben. Also für mich ist das schon, wo ich mir denke, wer hat denn auch die Kohle, 10 Euro? Ich meine, zu meiner Hochraucherin-Zeit habe ich vielleicht eine Schachtel in der Woche geraucht. Das ist also eine immense Kostenstelle ja auch, ne? Stichpunkt barrierefreier Zugang zu Informationen. Ihr merkt schon, wenn man keine Raucherin mehr ist, ist man so ein bisschen ja auch weg vom Thema. Und dann bin ich ja auch sehr unaufgeklärt, ne? Kenne ja noch nicht mal den Unterschied zwischen einer E-Zigarette und einem Vape. Würdest du sagen, dass Menschen einen barrierefreien Zugang zu validen Informationen haben, wenn es um Rauchgewöhnung geht? Also
nein, das glaube ich nicht. Also die Gesundheitsagenturen haben es versäumt, eigentlich allein am Beispiel der E-Zigarette ihnen zu sagen, guckt, beachtet bitte das, macht das nicht oder macht das doch. Da gibt es andere Länder wie das Gesundheitsministerium in England, die haben ihre Raucher und Raucherinnen besser mitgenommen und begleitet. Hier sind die Raucher und Raucherinnen eigentlich angewiesen auf den Handel, auf die Beratung im Fachgeschäft, wenn sie das Ding über ein Fachgeschäft kaufen oder eben übers Internet. Und wir wissen da, dass monetäre Interessen da großen Raum einnehmen. Und eine fachgerechte Beratung aus gesundheitspolitischer Sicht gibt es in Deutschland eigentlich nicht zum Umstieg. Deswegen haben wir einen Ratgeber geschrieben, umsteigen, aussteigen, aussteigen, so heißt das, glaube ich, der Ratgeber zur E-Zigarette. Das wäre eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern es wäre eine Aufgabe der BZGA, das zu machen und Menschen zu begleiten. Und das fehlt komplett. Die Bundesregierung ist sich auch nicht einig, wie sie die E-Zigaretten einschätzen soll. Gibt auch keine eigenen Forschungsgelder frei dafür, während England Millionen investiert, um mehr herauszubekommen, was eigentlich ein guter Weg ist, um das Rauchen aufzugeben und die Bevölkerung eben entsprechend zu informieren.
Mhm. August, ich möchte abschließend noch so ein bisschen auf den Clubbereich, auf die Partyszene, denn auch wenn Clubs ja eigentlich rauchfrei sind, ne? Also Clubs müssen viel, ja, ich weiß aber so als Frau, die auch im Clubkontext gearbeitet hat, das Ordnungsamt kommt schon und kassiert dann ordentlich ab, aber natürlich, die Leute haben eben das Bedürfnis, gerade wenn Substanzen mit im Spiel sind, gerade wenn Alkohol mit im Spiel ist, dann eben vielleicht doch nochmal zu rauchen. Wie würdest du dir denn so einen aufgeklärten Umgang wünschen? Wie ist es bei euch an den Infoständen? Ich glaube, auch die Leute informieren sich ja über andere Substanzen, weil wie Heino schon gesagt hat, Alkohol und Nikotin ist so gesellschaftsfähig, dass man vielleicht gar nicht drauf kommt, da sein Konsumverhalten auch umstellen zu müssen.
Genau, also wir bei Sonar haben ja durchaus auch Flyer an den Infoständen, aber tatsächlich bezogen auf Nikotin, weil sozusagen da jetzt so eine Entwicklungsschübe durchaus auch gab, dass es sozusagen auch schwierig ist, da so wirklich aktuelles Material zu entwickeln. Und die also oftmals fällt das Thema natürlich auch gegenüber so anderen Substanzen, muss man sagen, das würde ich schon sagen, ist eigentlich nicht gut, dass es oft hinten runterfällt. Und ich finde, die Gespräche müssen sich auch, also ich würde immer jeden, und das ist eigentlich egal, ob es um welche Substanz es tatsächlich geht. Also das würde ich sagen, rauchen, Alkohol trinken, Ecstasy nehmen. Es ist immer wichtig, sich im ersten Schritt Gedanken zu machen, warum mache ich das, sich einen Überblick zu schaffen, wie mache ich es, wann mache ich es, das in Verhältnis zu setzen. Also wirklich da so ein bisschen eine kleine Bestandsaufnahme, gerade beim Tabak oder also rauchfrei gibt es kostenfreie Apps, wo man durchaus auch so ein bisschen nochmal ausrechnen kann. Ne? Der rechnet dann so mit, wie viel Geld hat man gespart oder so. Dann auch zu gucken, welche Situation und die einen werden sich dann zu überlegen, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Will ich ganz aufhören? Muss ich ein paar Zwischenschritte mir einbauen? Schaffe ich das vielleicht auch sofort aufzuhören? Oder will ich doch erstmal nur reduzieren und weniger rauchen? Und dann macht es Sinn, würde ich sagen, das vielleicht auch wirklich mit anderen zu machen, ist auch immer, also wirklich auch mal im Bekanntenkreis, im Freundeskreis das anzusprechen, nicht immer diese Gedanken mit sich rumzutragen, sondern wirklich auch mal zu fragen, wie macht ihr es, beschäftigt euch das Thema eigentlich auch, wie sieht's aus und es gibt glaube ich schon einige auch GelegenheitsraucherInnen, die quasi eher in so Club-Kontexten manchmal denken, ah ja, und dann oft vielleicht wirklich zu den Verbrennungszigaretten greifen, die sich am Späti besorgen und es gibt halt so Sachen, die kann man sich glaube ich nicht so spontan am Späti zu besorgen, sondern vielleicht auch die so ein bisschen, dass die mitgehen und sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich die E-Zigarette? Weil da muss man sich an sich schon vielleicht so ein bisschen Equipment besorgen, was jetzt gar nicht so, es muss nicht immer super teuer sein, aber auch die können sich durchaus mit so Alternativen beschäftigen, auch wenn sie jetzt nicht jeden Tag rauchen.
Ja. Eine kleine Anekdote, die mir gerade noch eingefallen ist aus der letzten Tabakfolge, die du gebracht hast. Da hattest du gesagt, dass die Zigarette auch ein bisschen an Relevanz verloren hatte, beziehungsweise so als aus Langeweile macht man es nicht mehr, weil das hat das Handy abgelöst. Ne? Ich glaube, du hast gesagt, früher, und das kann ich bestätigen, stand man an der Bushaltestelle, hat nur schnell eine Zigarette geholt. Aber jetzt nimmt man halt zur Überbrückung irgendwie das Handy. Ne? Also man raucht nicht mehr aus Langeweile, was ja schon ganz gut ist.
Also das Ding mit dem Handy ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das hat schon vieles abgelöst, aber das, also da fehlt einfach die dritte Hand für viele. Ne? Und Langeweile ist schon auch ein wichtiges Thema gewesen. Ja, also man kann sich Informationen besorgen über unsere Konferenz. Wir haben 7 Konferenzen zu Tobacco Harm Reduction gemacht. Über akzept.eu kann man sich Informationen besorgen, über vistaberlin.de. Man kann sich auch einen Ratgeber E-Zigaretten besorgen, den ich herausgegeben habe. Und eben auch weitere Publikationen zu Tobacco Harm Reduction.
Ja, und damit sind wir dann für heute auch schon wieder durch. Vielen, vielen Dank, August, und vielen, vielen Dank, Heino, für all den wertvollen Input. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerne tiefer ins Thema einsteigen wollt, dann checkt auf jeden Fall auch die anderen Folgen und folgt uns natürlich auch gerne, damit ihr keine kommende Podcast-Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback, über eure Mails, Liebesbriefe, Lob, Anregungen, was auch immer. Gerne an podcast@safer-nightlife.de. Und auf www.safer-nightlife.de findet ihr nicht nur unsere Podcast-Folgen, sondern auch jede Menge Infos, Beratungsangebote und Workshops rund um das Thema Safer Use und Gesundheit im Nachtleben. Denn so nah Safer Use macht ja noch viel, viel mehr als diesen Podcast hier. Also egal, ob ihr jetzt im Club arbeitet, ob ihr ein Festival organisiert oder ob ihr einfach nur regelmäßig feiern geht. Das Team von Sonar bietet wirklich so ein ganz umfangreiches Schulungsangebot. Es bietet Awareness-Formate, individuelle Beratung. Das alles ist kostenlos, anonym und wirklich niederschwellig. Also wenn ihr gerne wissen wollt, weiß ich nicht, wie ihr euer Team safer aufstellt oder wie ihr vielleicht auch einfach nur euren privaten Konsum risikoärmer gestaltet. Ihr findet alle Infos, alle Angebote auf www.safer-nightlife.de. Dort findet ihr auch Awareness-Konzepte und ja, ich glaube, damit habe ich jetzt auch wirklich alles erwähnt. Vielen, vielen Dank an euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und denkt daran, Safer Use ist Self-Care. Und ich freue mich darauf, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschalten möchtet.